Deutschlandfunk Interview.
Exakte Zahlen gibt es nicht, geschätzt aber hadern bis zu 1% aller Menschen mit ihrem biologischen Geschlecht. Auch immer mehr Jugendliche sind überzeugt, mit dem falschen Geschlecht geboren zu sein. Oft leiden sie erheblich darunter. Geht es nach der Ampelkoalition, sollen auch sie mit dem geplanten Selbstbestimmungsgesetz das Recht bekommen, ihr Geschlecht rechtlich zu ändern. Bei unter 14-Jährigen müssen die Eltern einbezogen werden. Wie aber können solche Kinder und Jugendliche medizinisch am besten begleitet, beraten und behandelt werden? 7 Jahre lang haben 27 sogenannte Fachgesellschaften darüber beraten, haben dabei auch Betroffene und Eltern einbezogen und sich auf Empfehlungen geeinigt. Eine der Autorinnen ist Claudia Wiesemann. Sie leitet das Institut für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Göttingen. Einen schönen guten Morgen, Frau Wiesemann.
Guten Morgen, Herr Barenberg.
Bevor wir im Einzelnen gleich über Ihre Empfehlungen sprechen, welche Art von Expertise ist denn bei diesen Beratungen der sogenannten 27 Fachgesellschaften eigentlich versammelt?
Ach, das ging los bei der Kinder- und Jugendmedizin, die Kinder- und Jugendpsychiatrie natürlich, Gesellschaft für Verhaltenstherapien, die HormonspezialistInnen, die Expertise aus der Frauenheilkunde, aus der klinischen Psychiatrie, aus der Sexualforschung, aus der Urologie. Also Sie sehen, das ist eine sehr, sehr lange Liste von Fachgesellschaften gewesen. Und hinzu kam dann der Bundesverband Trans und Trakine. Das ist ein Netzwerk von Eltern von Kindern mit Transidentität.
Auch Minderjährige haben ein Recht auf Selbstbestimmung, auf eine möglichst unbeschwerte Jugend. Auf der anderen Seite müssen junge Menschen natürlich auch geschützt werden vor möglicherweise vorschnellen oder auch weitreichenden Entscheidungen. Ist das so etwas wie die zentrale Herausforderung, wenn Sie über Transjugendliche und die beste Begleitung beraten haben?
Ja, in der Tat. Natürlich haben die begleitenden Erwachsenen die Pflicht, die Verantwortung, die Kinder vor und Minderjährige insgesamt vor Schaden an ihrem Körper, an ihrer Seele zu bewahren. Aber, und das ist eine sehr wichtige Überlegung, das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper, das setzt ja nicht erst ab 18 ein, sondern das gilt auch schon für Kinder und Jugendliche. Und zwar in dem Maße, wie sie selbst die Reife erlangt haben, über sich selbst gute Entscheidungen zu treffen. Das ist mittlerweile juristischer Konsens. Und die große Frage ist, wie findet man einen angemessenen Weg in dieser ja komplexen Entscheidung, etwa für eine Transition in das Wunschgeschlecht?
Also die Frage nach einem Ausgleich auch in diesem Spannungsfeld. Wenn wir jetzt auf diese Empfehlungen schauen, ganz allgemein, betonen Sie eher den Wunsch von Jugendlichen nach Selbstbestimmung? Stärken Sie Jugendliche darin oder betonen Sie eher die Schutzpflicht der Erwachsenen?
Wir tun beides und vor allen Dingen machen wir klar, dass das ein Prozess ist. Solche Entscheidungen sind ja unglaublich schwierig. Auch Erwachsene sind damit nicht auf dem Stand in der Lage, dazu gute Entscheidungen zu fällen. Das heißt, wir formulieren Standards für Fachpersonen, wie sie Kinder und Jugendliche begleiten können in diesem schwierigen Entscheidungsprozess, wie sie sich vergewissern können, wann denn etwa für die Entscheidung zu einer Pubertätsblockade eine ausreichende Reife des Kindes und auch ein ausreichender Leidensdruck des Kindes da ist. Und wie sie in diesem Prozess also sich vergewissern können, ob die Entscheidung persistent ist, ob sie also für aller Wahrscheinlichkeit nach im Erwachsenenalter bestehen bleibt und dann eben die entsprechenden medizinischen Schritte einleiten können.
Und wenn es in den Leitlinien heißt, es geht darum, jeden Fall ganz individuell zu behandeln, grundsätzlich auch akzeptierend und doch verlaufsoffen. Was heißt das?
Akzeptieren heißt erstmal, dass ich diese Person nicht pathologisiere. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass es gibt eine lange Geschichte der Pathologisierung von Menschen mit Transidentität, so wie auch die Homosexualität pathologisiert wurde, als Störung, als Krankheit behandelt wurde. Das haben wir zum Glück in unseren modernen Gesellschaften aufgegeben. Und das heißt, das neue Vorgehen soll akzeptierend sein im Sinne von du bist, wie du bist. Und wie du dich fühlst, das weißt du am besten, das weiß ich nicht besser als du. Aber natürlich kann sich bei Jugendlichen, auch bei Kindern, eine Mischung aus verschiedenen Selbstwahrnehmungen ergeben. Es kann sich einfach um eine queere Identität handeln. Es kann ein Kind sein, eine Jugendliche sein, die eine lesbische Identität hat. All das herauszufinden, mit dem Jugendlichen zusammen zu erarbeiten, um dann gemeinsam zu einer guten Vorgehensweise zu kommen. Das ist das Ziel dieser Leitlinie.
Und wenn wir über die Vorgehensweise sprechen, dann haben Sie ein Stichwort schon genannt, das öffentlich ja besonders strittig ist, Pubertätsblocker, die verschrieben werden können im Einzelfall und nach Beratung selbstverständlich, oder auch eine Hormonbehandlung. Was empfehlen Sie denn zu diesen beiden politisch heiklen Themen oder gesellschaftlich heiklen Themen?
Die Pubertätsblocker sind eine medizinisch ausgesprochen hilfreiche Maßnahme, wenn die Jugendliche in eine schwere Krise kommt, weil sich bei ihr die ersten Geschlechtsentwicklungen zeigen in dem für sie ganz und gar falschen Geschlecht. Also man muss sich das vorstellen, es gibt Kinder, die wissen schon, seit sie über sich selbst nachdenken, ganz klar, dass sie nicht die Geschlechtsidentität haben, die ihnen bei Geburt zugeordnet wurde aufgrund ihrer biologischen Körpermerkmale. Die leben schon seit Jahren in diesem klaren Wissen um sich selbst. Und jetzt geraten sie in die Pubertät und das fängt etwa bei einem geburtsgeschlechtlichen Mädchen an, die Brust zu wachsen. Das ist eine Katastrophe. Das wird von diesen Menschen als Katastrophe erlebt. Und in einer solchen Situation zunächst einmal einen Stopp einzulegen und zu sagen, wir zwingen dich nicht durch diese Pubertät und wir schaffen für uns gemeinsam einen Gesprächsraum, in dem du erstmal in Ruhe darüber nachdenken kannst, was kannst du dir denn vorstellen, welchen Weg würdest du denn überhaupt gehen wollen? Auch dem Jugendlichen klarzumachen, was es bedeutet, eine solche Geschlechtsangleichung am Ende tatsächlich durchzuführen. All das ermöglichen Pubertätsblocker. Und insofern sind sie ein großer Segen in der Medizin. Und sie haben womöglich Nebenwirkungen, wobei auch darüber die Fachkolleginnen und Kollegen noch nicht komplette Einigkeit erzielt haben. Aber man muss doch immer sehen, dass man solche Nebenwirkungen abwägen muss gegenüber dem aktuellen Leid, das es zu verhindern gilt.
Es gibt ja einzelne Kinder- und Jugendmediziner, sage ich mal, jedenfalls nach allem, was ich weiß, die den Einsatz solcher Therapien vehement ablehnen. Ein Mitglied hat die Kommission deswegen auch verlassen. Wie sollen wir umgehen mit Meinungen, mit Haltungen aus dem Bereich der Medizin, die das ganz anders sehen?
Also wir müssen natürlich alle Sorgen, die sachlich vorgebracht werden und die gut begründet sind, ernst nehmen. Ich meine, wir haben das in dieser Leitlinienkommission auch mit einer großen Geduld getan, denn es war nicht nur eine Person, die kritische Einwände machte, es haben viele Personen kritische Einwände gemacht und wir haben versucht, durch einen sehr sorgfältigen, professionellen Prozess diese Sorgen so ernst zu nehmen und auch in einen Bedenkensprozess einzubauen. Was wir nicht verhindern konnten als Kommission ist, wenn dieses Thema plötzlich polarisiert und skandalisiert wird, zu anderen Zwecken, über die solche Fragen etwa werden im Moment politische Ziele verfolgt und diese Kinder und Jugendlichen hier, die werden zu einem Bauernopfer für klare rechtsextreme politische Strategien gemacht. Und das ist ganz bitter.
Der Verantwortliche dieser ganzen Leitlinien, der Psychiater Georg Rohmer vom Uniklinikum in Münster, der hat ja gemeint, er hat ein bisschen die Hoffnung, dass diese Leitlinien auch dazu beitragen können, die teils eben sehr polarisierte, sagen Sie, die aufgeheizte öffentliche Diskussion zu dem Thema ein Stück weit zu befrieden. Glauben Sie das auch?
Ja, ich glaube das. Denn tatsächlich haben wir jetzt zum ersten Mal eine sehr sorgfältige, professionelle Hilfestellung für einen angemessenen Umgang. Und wenn man sich die Leitlinie anschaut, dann sieht man, das ist nicht einfach nur ein Satz, macht es oder macht es nicht, sondern es sind ganz klare Vorgaben dafür, wie welche Standards der Beratung, auch der Psychotherapie, der Diagnostizierung eingehalten werden müssen, damit diese einzelnen Schritte hintereinander überhaupt gegangen werden können. Ich glaube, das gibt den Fachpersonen eine große Hilfestellung an die Hand. Die warten schon seit langem darauf. Ich mache schon seit einer ganzen Reihe von Monaten Fortbildungen für Fachpersonen in diesem Feld. Und ich merke, dass hier die klare Bereitschaft dafür da ist, in unserer Gesellschaft zunächst einmal zu sagen, wir werden das nicht skandalisieren, was hier passiert. Es sind Menschen in Not, die medizinische Hilfe brauchen, die psychotherapeutische Hilfe brauchen. Und diese werden wir anbieten.
Claudia Wiesemann, sie leitet das Institut für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Göttingen. Danke für das Gespräch heute Morgen.
Ich danke auch.